Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korje.
Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korje.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörer, sehr verehrte Makler und Freunde des gepflegten Strukturvertriebs, natürlich auch eine neue Episode. Und wir haben wieder mal einen richtig, richtig spannenden Gast hier bei uns am Start. Wir sprechen heute nämlich mit Christian Beck von der BZB Finanzkanzlei. Viel mehr will ich vorerst einmal nicht verraten, denn naja, ihr werdet in der Podcast-Episode schon noch erfahren, wer das ist, was er so macht und warum er heute hier ist. Christian, herzlich willkommen.
Servus Ruslan, danke für die Einladung.
Ja, super, super gerne. Ich bin ja immer bestrebt darin, Experten aus dem Markt und aus unserer Branche hier in den Podcast reinzuholen, um einfach mal unterschiedliche Perspektiven auf die Thematik Maklerschaft und Strukturvertrieb einzuladen, weil wenn immer nur ich aus meiner Perspektive drüber spreche, ist es cool, ja, aber das ist dann halt immer nur meine Perspektive. So, und wenn Leute dazukommen, dann sieht es halt so ein bisschen anders aus.
Ja, voll und ganz korrekt. Ja. Nee, deswegen, also ich freue mich sehr darüber, dass wir heute drüber sprechen können. Wird bestimmt gut. Und ich bin ready.
Das sind wir alle hoffentlich auch. Bevor wir starten, Christian, eine kurze Regel für diesen Podcast. Wir sprechen ja über Strukturvertrieb und Maklerschaft und wie du sicherlich selbst weißt, ist das für einige Menschen eine sehr sensible Thematik, wo man jetzt nicht unbedingt so offen darüber sprechen kann, wie man das hinter verschlossenen Türen tut. Deshalb ganz einfach eine Regel, wir nennen keine Namen, weder von Vertrieb lernen noch von Vertrieben. Ja, umschreib es irgendwie, nimm dir irgendwie einen Ersatzbegriff oder sonst irgendwas, aber bitte nenn da niemanden, wir wollen da niemanden schlecht in dich rücken, okay?
Nee, klar, natürlich, selbstverständlich.
Gar kein Problem. Cool. Dann lass uns starten. Christian, erzähl doch einfach mal so, wer du bist, wie alt du bist, was du machst, damit die Leute so ein bisschen Feeling dafür bekommen, mit wem wir hier sprechen.
Ja, also, mein Name ist Christian Beck. Ich bin 30 Jahre jung, darf ich so sagen. Ich bin schon seit mehreren Jahren, über 10 Jahre jetzt im Fachbereich Finanzen aktiv. Habe mal ursprünglich im Versicherungsbereich angefangen zu arbeiten und eine Ausbildung zu machen. Und dann hat das Ganze im Prinzip angefangen, dass ich in den Finanzbereich reingerutscht bin, weil mich das Thema Zahlen, Geld etc. schon immer interessiert hatte.
Seit 11 Jahren habe ich das gerade richtig gehört.
Seit 11 Jahren bin ich im Fachbereich aktiv, ja. Jetzt haben wir 22, ja, dieses Jahr das 12., kann man sogar sagen. Also seit die Ausbildung, was meinst du, sorry?
Das ist heftig lang dafür, dass du so jung bist.
Ja, ist richtig. Also ich habe mit 20 die Ausbildung begonnen, glaube ich, war das 20, ja.
Was für eine Ausbildung hast du damals gemacht? Einfach,
eine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Fachrichtung Versicherungen ursprünglich absolviert.
Also so eine richtige dreijährige Ausbildung mit hier zum Arbeitgeber gehen und 200 Euro im Monat verdienen. Und
nicht ganz 200, aber ja. Also ich muss tatsächlich sagen, für damalige Verhältnisse war das echt viel gewesen. Also ich habe bekommen, jetzt müsste ich meine Unterlagen rauskramen, das kann ich jetzt ad hoc nicht sagen, aber es waren, ich glaube, 677 Euro netto gewesen. Also um die 800.
Brutto? Ja, vor 11 Jahren war das auf jeden Fall noch eine Ausnahme.
Damals viel Geld. Also wenn ich heute gucke, meine Schwester da als MTLA verdient, die lacht mich aus. Ja? Wobei, es wird ja auch, ändert sich ja auch alles. Ja. Ja, aber das war der Anfang gewesen. Da habe ich da dann die Ausbildung angefangen. War auch, wurde mir damals gesagt, einer der heftigsten Ausbildungen tatsächlich. Also es gab so die Industriekaufleute, die Bankkaufleute und wir halt als Versicherungskaufleute. Und das war so alles auf einer Range gewesen, so ein bisschen. Und das war schon kein Spaziergang, da ich sowieso eher der Praktiker bin und kein Theoretiker. genau.
Ja, also da wollte ich jetzt einfach nochmal genauer nachfragen, weil das, was sehr, sehr viele in unserer Branche als Ausbildung verstehen, ist die Erlaubnisprüfung für die 34D. So, okay. Dann macht man da halt ein bisschen was und das ist dann halt die Ausbildung. Fairerweise muss ich sagen, dass ich keine Ausbildung in dem Bereich gemacht habe, so wie du, sondern ich habe wirklich nur die Fachprüfung 34D gemacht über den Strukturvertrieb. Und natürlich auch noch auf dem 34F gelernt, den 34C dazu geholt. Und das sind so meine fachlichen Qualifikationen, wenn man so will. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie studiert oder so. Deshalb, ich zähle mich zu den Leuten aus der Kategorie, die nicht den Weg gegangen sind, den du gegangen bist.
Mhm. Gut, kann man ja machen, wie man möchte. Also steht jedem offen. Tatsächlich ich selber, um auf das Thema einzugehen, ich habe den 34D und den 34C. Ja, also den 34i gibt es ja, glaube ich, noch.
Genau, IMFI.
Genau, richtig. Und dann jetzt, na, auf den einen komme ich jetzt gerade gar nicht. Was haben wir noch? Finanzanlagenvermittler und wir haben noch...
34C Immobilienmakler, es gibt noch
34. Ah, nee, sorry, ja, stimmt, langsam, jetzt war ich gerade verschoben. Ja, ja, tatsächlich, genau. Ja. Und wie gesagt, also diese Investmentgeschichte habe ich bewusst ja nicht gewählt.
Ja. Habe ich auch nicht, habe ich auch nicht. Also ich habe registriert, habe ich den 34D und C, den 34F habe ich nie registrieren lassen, weil, weil ich das absolut nicht als sinnvoll sehe in unserer heutigen Zeit aktuell.
Es ist schwierig. Es ist halt einfach ein Fachbereich, der halt sehr speziell ist.
Genau.
Meiner Meinung nach. Und da muss man einfach wirklich auf viele, viele Dinge achten. Und also ich kenne jemanden zum Beispiel, der hat auch den 34F und der macht auch echt einen guten Job und der verwaltet auch Portfolios zum Beispiel für seine Kunden mit Beteiligung. Ja. Hm. Ich würde niemals behaupten, dass ich das genauso gut hinbekommen würde wie er, obwohl ich es theoretisch auch mir relativ zügig besorgen könnte, weil ich den allgemeinen Status genau wie du ja auch habe. Hm. Aber ich denke, wenn man, ist es wichtig, dass man immer in dem Bereich auch wirklich bleibt oder sich auf eine Sache fokussiert. Und wenn du dann okay hier anfängst rumzuschwimmen, das ist meine Meinung, in verschiedene Bereiche und dann verkaufst du irgendwann noch Kaffeemaschinen auch noch.
Nee, ja, nee, also es gibt ja Leute, die machen von Strom und Gas über Handytarife, über Versicherungen, über was weiß ich nicht, was noch alles, Hauptsache irgendwie Geld verdient. Das finde ich persönlich jetzt auch nicht wirklich effizient und auch nicht sinnvoll. Aber für manche funktioniert das. Gut, soll jetzt aber kein Podcast über Sinnhaftigkeit von Erlaubnissen gehen ganz oder so, klar, sondern es ging einfach nur um deine Ausbildung. Also du hast schon früh die Ausbildung wirklich angefangen, so wie es ja halt gedacht ist. Und wie ging dein Karriereweg dann weiter? Weil ich meine, du bist ja nicht als, keine Ahnung, Sozialversicherungsfachangestellter dort geblieben.
Nee, also Sozialversicherungsfachangestellter auch nicht in dem Fall. Dürfte ich auch gar nicht machen, aber das ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, wie ging es weiter? Ich habe dann tatsächlich dort fertig gelernt und die Thematik war die, dass ich mit meinem Chef nicht so gut klarkam tatsächlich, weil er sehr cholerisch war und ich habe dann die Zweigstelle gewechselt. Ich bin dann von Offenburg, wo ich herkomme, nach Heidelberg gegangen. Habe dann dort gearbeitet und habe aber dann auch gemerkt, während ich dann dort als 84er tatsächlich gearbeitet hatte, weil das war Ziel war, der Ausbildung zu absolvieren und dann als 84er zu arbeiten.
Kurz, ich möchte dich kurz bewusst unterbrechen. Für alle, die nicht wissen, was das ist, schlagt mal im Handelsgesetzbuch den Paragraph 84 HGB auf. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Ne? Genau. Wenn er sagt 84er, ist das gemeint.
Genau, richtig. Also als klassischer Einfirmenvertreter, wenn man so möchte, der im Prinzip das Unternehmen repräsentiert und im Sinne des Unternehmens handelt. Ich habe es, glaube ich, jetzt ganz gut wiedergegeben, so wie es im 84er-Paragraph
steht. Muss jetzt nicht ein Einfirmenvertreter sein, aber trifft vor allem auf Einfirmenvertreter auch zu, ja.
Genau. Und dann habe ich dort gearbeitet gehabt, habe angefangen, aber immer festgestellt, dass ich immer limitiert war.
Und inwiefern limitiert?
Naja, ich habe halt bestimmte Produkte gehabt, die ich anbieten konnte. Und dann hat es halt mal irgendwann aufgehört. Das heißt, ich habe halt eine Gesellschaft vertreten. Da waren halt mehrere Produkte dieser Gesellschaft da. Aber nicht jedes Produkt war ja jetzt ideal oder bestens für den Kunden gewesen. Trotzdem war das das Einzige, was du anbieten konntest. Und wenn du halt was anderes angeboten hättest, da gab es eine Ventillösung, nennt man das so schön, hast du aber dann halt logischerweise keine Kortage bekommen, beziehungsweise nicht viel Kortage bekommen. Und der Vertrieb oder gerade als Einfirmenvertreter oder im Strukturvertrieb auch oder auch als Mehrfachagent bist du halt darauf mehr oder weniger angewiesen.
Auf die Kortage, ne? Du hast als Mehrfachagent, sage ich mal, ein bisschen mehr Freiheit, also bisschen mehr Freiheit als jetzt
aber
ein
nicht
Einfirmenvertreter.
Viel.
Genau. Und wir hatten ja schon mal ja jemanden zu Gast in dem Podcast, der darüber gesprochen hat, ne, und der sagte so, jo, also bei uns war die Einwandbehandlung die, ja, das andere Produkt ist zwar günstiger, aber wenn du bei mir kaufst, dann hast du mich mit dabei. Und wenn du dem kaufst, dann hast du mich nicht dabei. Und wenn du wissen willst, ob das einen Unterschied macht, dann kauf bei mir.
Ja, so kann man natürlich auch pokern. Ne? Man sagt ja, Poker, man spielt nicht seine Karten aus, man spielt sein Gegenüber aus. Das kann man so sehen, wie man möchte. Aber ja, also so ist das halt gewesen. Ich saß dann nachher da und dachte mir so, super. Und ich habe einfach festgestellt, dass ich selber persönlich nicht so der Verkäufer eigentlich war. Ich wollte mehr beratend aktiv sein, weil das hat mir Spaß gemacht.
Worin siehst du den Unterschied? Weil Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Struggi sich selbst als den Überberater sieht.
Das mag sein. Meiner Meinung nach ist es aber nicht korrekt, weil ein Berater berät die aktuelle Situation des Gegenüber.
Machen Strukturvertriebler ja auch.
Nach bestem Wissen und Gewissen. Genau, ist richtig. Aber wenn ein Produkt nicht gut wäre oder beziehungsweise auf seine Situation ein anderes Produkt passt, dann muss ich ihm eigentlich davon abraten. Also das beste Beispiel, Russland, wenn ich jetzt hingehe, ich gehe zu Porsche und sage bei Porsche, hey, liebe Leute, hört her, ich will gern einen LKW bei euch kaufen. Soll luxuriös sein, er soll gut aussehen, etc. Dann sagen, jo, ist kein Problem. Wir haben so einen Porsche Cayenne da rumstehen. Wir machen da mal hier einen Zwischenteil rein. Machen wir einen 4-Achsen drunter, kostet dann 6 Millionen Euro. Sagst du, wie, 6 Millionen Euro? Also bei Mercedes-Benz, oh, ich darf keinen Namen nennen, bei einem anderen Hersteller.
Also ich glaube nicht, dass Daimler dich jetzt hier anzeigt, weil du sie genannt hast. Es geht nur darum, dass du keine Strukturvertriebe in schlechter Licht rückst.
Okay, alles klar. Einmal will ich nur vorsichtig sein. Auf jeden Fall, bei Daimler kostet das Ding aber wesentlich weniger. Da zahle ich nachher für die Luxusausstattung in der Form nachher vielleicht 2,5-3 Millionen Euro. Das heißt, ich kriege etwas, was nicht auf meinen Bedarf passt.
Okay.
Das ist meine Meinung dazu.
Ja, definitiv. Also ich sehe den Unterschied zwischen Beraten und Verkaufen hauptsächlich darin, dass du halt das Kundeninteresse im Vordergrund hast und ihm dazu rätst, was sinnvoll ist und nicht dazu rätst, was aus deiner Sicht halt möglich ist.
Exakt, weil du hast ja nur das anzubieten, was du halt hast. Du musst ja irgendwas anbieten und du kannst halt nur die Sachen anbieten, die du halt hast tatsächlich. Und die Krux genau im Berater-Dasein liegt dann darin zu sagen, davon würde ich dir beraten, sagen, okay, das finde ich jetzt nicht so der Hit, ich würde irgendwas anderes nehmen.
War das auch so die Motivation oder Intention von dir, jetzt dann auch aus deinem 84er-Verhältnis dann in die Maklerschaft zu gehen oder wie kam das?
Also es war so gewesen, dass ich generell diese Thematik nicht cool fand, zu sagen, okay, ich muss jetzt hier Produkte anbieten, habe nur einen gewissen Rahmen, den ich habe und ich dachte, jetzt gehst du mal zu einer Bank, da wird es vielleicht anders sein. Da wird vielleicht mehr beraten, anstatt verkauft.
Den Weg hast du auch noch mitgenommen, okay?
Natürlich, also ich habe für Finanzdienstleistungen und Banken gearbeitet. Dann bin ich dann zu einer gewissen Bank gegangen, habe dann für diese Bank gearbeitet. Das ist eine Kreditbank gewesen, kann ich so viel zu viel sagen. Und ich dachte, dass hier der Beratungsimpuls viel tiefer liegt als der Verkaufsimpuls. Es war genau das Gegenteil, es war noch doppelt so schlimm.
Ja, ist es wirklich so schlimm, wie man sagt, immer du kriegst von oben Vorgaben, hier diesen Monat 15 Bausparverträge oder es gibt auf die Finger?
Das war so nicht mal unser Kerngeschäft. Unser Kerngeschäft waren Kredite gewesen und Versicherungen tatsächlich. Das heißt, ich musste dann Versicherungen verkaufen von einer Bank. Also meiner Meinung nach ist immer ein bisschen schwierig. Also eine Bank sollte ihr Banking-Thema weiter fortführen und nicht das Versicherungsthema. Klar, werden Tochtergesellschaften gegründet etc., aber das ist ein anderes Ding. Aber Fakt war, es war sehr starker Versicherungsdruck tatsächlich und das hatte ich nicht erwartet. Und ich war nicht so lange bei dieser Bank gewesen. Halb, dreiviertel Jahr war ich dann dort, habe gesagt, ey, das kann ich mir nicht geben. Das läuft nicht, wenn den Leuten halt, Wenn sie noch eine Versicherung abschließt, obwohl sie keine Kohle hat, die gute Frau, dann kriegt sie einen besseren Zins. Also Kopplungsgeschäft, klassisch. Ja, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber ja, ist halt nicht so der Hit. Ne? So. Habe ich mir Gedanken gemacht und dachte mir so, okay, das ist auch nicht so das Wahre. Und dann bin ich tatsächlich aus privaten Umständen dann zurück in meine Heimat, weil da war ich ja zwischenzeitlich in Heidelberg gewesen, dann war ich in Baden-Baden, habe dort gewohnt und in Rastatt gearbeitet. Und wie war es dann? Wie ging es dann weiter? Ich kam dann hierher zurück, habe mir nur überlegt, wie es weitergeht und habe dann erstmal für einen Kollegen gearbeitet, den ich auch kannte, der als Makler mehr oder weniger aktiv ist. So. Und habe dann mir gedacht, okay, ich habe dann für ihn als Assistent der Geschäftsleitung gearbeitet, habe dann viele Sachen vorbereitet etc. und habe dann aber irgendwann gesagt, okay, nicht ganz uninteressant. Aber ich will erstmal wissen, wo ich hin möchte. Bin dann in die USA geflogen, habe dort soziale Projekte mitbegleitet, um einen klaren Kopf zu bekommen, was es noch auf diesem Planeten, auf dieser Erde so gibt. Ein halbes Jahr. Habe das dann mitgemacht. Wir haben uns ja mit Obdachlosen und Drogenabhängigen gekümmert und so. Das war ganz cool. Und habe mich dann dort währenddessen entschieden, was ich machen möchte. Und habe gesagt, okay, nur im Finanzbereich einfach so stehen zu bleiben, kann es nicht gewesen sein. Ich muss noch ein Stückchen weitergehen. Und habe dann tatsächlich, als ich zurückkam, mein Studium hier zum Betriebswirt angefangen. Hab dann während meines Studiums gesehen, dass ich gerne Betriebswirtschaft mit klassischer Finanzberatung kombinieren möchte. Aber nicht basierend auf Verkauf, sondern auf Fokus der Beratung.
Und jetzt würde ich als Strücki fragen, okay, wie verdienst du dein Geld? Weil ohne Verkauf kein Geld.
Ist vollkommen richtig. Deswegen starte ich in eine Selbstständigkeit nicht ein, wenn ich nicht ein solides Standbein habe. Eine gewisse finanzielle Stabilität. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen. Das ist einfach mega wichtig. Ich kann nicht einfach so in die Selbstständigkeit starten, ohne ein gewisses Fundament zu haben. Das heißt, ich habe während meines Studiums dann mein erstes Unternehmen gegründet, die Beratungszentrale Beck, und habe dann mich als Makler hier angebunden an die Fondsfinanz.
Okay.
Und habe dann angefangen gehabt. Das war als klassischer Makler tatsächlich, ne? Also ganz normal auch, wie man als Makler halt arbeitet. Und habe aber gesagt, ich möchte sogar noch mehr, noch tiefer in die Beratungsthematik reingehen und habe dann tatsächlich diesen Versicherungsverkauf tatsächlich eigentlich hinten runterfallen lassen und habe mich tatsächlich wirklich nur auf die Situation der Leute fokussiert. Und da ich ja keinen Verkaufsdruck hatte oder auch keinen Druck von Finanzen gab, dass ich mir irgendwas stabil halten müsste, ich war ja im Studium gewesen, war mir das komplett egal. Das heißt, ich habe stupide beraten. Natürlich, manche haben gesagt, kannst du nicht arbeiten, du hast ja im Prinzip einen Haufen Geld verloren, jetzt sind wir alles Mögliche noch verkaufen können oder andere Themen noch anbieten können. Ich sage, ja, aber ich habe mich nur auf die wichtigsten Themen erstmal fokussiert. Den Leuten gezeigt, dass es jemanden gibt, der wirklich berät und nicht verkauft. Und das haben die Leute gefeiert.
Okay.
Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, es wird, als ich dann damit auch Geld verdient hatte im Studium, habe ich dann festgestellt, okay, das ist gar nicht schlecht, das ist eine coole Sache. Weil auch tatsächlich diese Idee der Beratungszentrale Beck war meine Hausarbeit fürs Studium gewesen, was ich dann parallel vorbereitet hatte. Ich habe das Unternehmen gegründet.
Das ist dann natürlich fast so wie, was weiß ich, cheaten bei GTA. Ne? Du schreibst deine eigene Hausarbeit und du arbeitest für deine eigene Firma. Das ist schon ganz cool.
Richtig. Ich habe aber nebenher noch Vollzeit gearbeitet tatsächlich. Ich habe als Leiharbeiter bei einem Automobilkonzern, mal Mittelständler eigentlich, mittelständisches Unternehmen mit über 400 Mitarbeitern gearbeitet und habe da Platten poliert, also so Sensorplatten poliert, um Geld zu verdienen und nebenher meine Firma aufgebaut. Das waren so die Anfangszüge. Ja.
Okay.
Und dann habe ich halt immer mehr auf diese Beratungsschiene bin ich eingegangen und da habe ich dann irgendwann festgestellt, okay, es läuft und so weiter und so fort, aber der Aufwand ist sehr, sehr groß für mich. Und dann bin ich mehr auf das Thema Service eingegangen. Damals schon 2017, habe gesagt, hey, wenn ihr bei mir Mandant werden wollt und durch mich beraten werden wollt, allumfänglich und normal, muss ich euch eine Servicepauschale berechnen. Und das habe ich dann auch gemacht. Das heißt, wie habe ich mein Geld verdient? Um dem Strucki, den du jetzt gerade gespielt hast, die Frage zu beantworten. Naja, ich habe den Leuten gesagt, um diese Service-Thematik so darzustellen und wirklich nur zu beraten, nicht zu verkaufen, habe ich eine Servicepauschale genommen für meinen Service, den ich biete.
Was? Das geht ohne Provision? Nein.
Natürlich geht das, selbstverständlich. Ich habe den Leuten gesagt, es gibt eine Honorarvereinbarung, die nichts mit dem Versicherungsbereich zu tun hat. Habe dann hier einfach mal angefangen, damals mit 20 bis 50 Euro pro Monat. Ja, 50 war ja schon im Studium damals, war ja mega gewesen. Ja. Habe damit angefangen. Die Leute fanden das geil. Dann haben gesagt, ja, lieber bezahle ich dem tatsächlich einen 20 im Monat und einen Fuffi im Monat oder wie auch immer, je nach Situation. Und weiß ganz genau, er erklärt mir alles bis ins Detail. Ja. So habe ich dann gearbeitet. Und natürlich dennoch mit diesem Status als Makler hinten dran, weil ich einfach gewisse Vorteile habe, dass ich war, ich konnte alles anbieten, habe auch noch ein Backoffice hinten dran sitzen tatsächlich in München bei der Fondsfinanz und habe einfach ein cooles Team, mit dem ich mich mittlerweile dort auch richtig gut verstehe, also mit jeder Abteilung, wenn ich anrufe, man kennt mich, kann jetzt gut oder schlecht sein, ist einmal dahingestellt, aber nee, Spaß beiseite, ist immer ein cooles Gespräch eigentlich und man versteht sich einfach und das macht einfach mega Spaß, wenn man einfach mit den Leuten gemeinsam irgendwo vorankommt und ein Backoffice von, wie viel die Fondsfinanz jetzt hat, 400 Leute, glaube ich, 300 bis 400 Mann.
Irgendwas ja. In die Richtung, ja, ist auf jeden Fall ja. In der Größenordnung.
Und in so vielen Fachbereichen unglaublich. Und dann macht das einfach richtig Spaß, weil ich einfach ein Backoffice habe, das mich halt in dem Fall einfach unterstützt.
Also was ich hier besonders spannend finde, um das jetzt einfach nochmal hervorzuheben, man kann in der Finanzdienstleistung auch Geld verdienen, ohne auf Provisionen angewiesen zu sein.
Vollkommen das funktioniert. Korrekt.
Und es muss auch nicht die 6.000 Euro Honorarpolice sein oder sonst irgendwas. So. Das heißt, auch hier sehe ich das als sehr, sehr sinnvoll an, einfach mal so einen Blick über den Tellerrand zu werfen und zu schauen, okay, was gibt es denn dann noch? Was kann ich denn noch machen? Und sich tatsächlich die Frage zu stellen, wie kann ich meine Firma aufbauen und nicht, wie kann ich den Vertrag hier verkaufen?
Das ist der springende Punkt, weil es läuft, das hat mich immer gestört schon von Anfang an. Denken das noch, wenn man die auch in den Podcast nehmen würde, können das bestätigen. Ich habe gesagt, wenn ich noch nach der Bankgeschichte, wenn ich noch einmal anfangen muss, Produkte stur und stupide zu verkaufen, nur um eine Cottage zu bekommen, um zu überleben, dann verlasse ich diesen Bereich. Weil ich da keinen Bock drauf habe. Deswegen habe ich das Studium auch zum Betriebswirt dann auch gemacht, weil ich einfach gesagt hatte, ich möchte das gerne kombinieren. Ich möchte hier eine Veränderung schaffen, eine kleine Revolution, wenn man so möchte, weil ich einfach darauf keinen Bock mehr habe.
Das finde ich richtig, richtig cool, weil so ziemlich, sorry, wenn ich dich jetzt unterbreche, aber ich habe noch keinen Finanzdienstleister, egal ob Makler oder Strukturvertrieber, kennengelernt, der den Markt gerade nicht revolutioniert. Ja, also alle sind sie am Revolutionieren. Es ist eine Revolution nach der anderen findet statt. Wobei es in deinem Fall vermutlich was anderes ist als einfach nur so eine Marketingfloskel.
Ja. Nee, ist keine Marketingfloskel. Ich habe gesagt, ich werde den Bereich verlassen. Ich werde keine Versicherung, ich werde keine Finanzprodukte mehr verkaufen. Ich habe da keinen Bock mehr drauf, auf diese permanente, stupide, dumme Rumverkauferei. Ja, Hauptsache irgendeinen Scheiß verkauft und nach 5 Jahren decke ich einen Vertrag wieder um. Meiner Meinung nach sollte man dann seinen Job an den Nagel hängen. Tut mir leid. Das kann nicht sein. Das ist meine persönliche Meinung dazu und da würde ich auch immer wieder dazu stehen, wer anfängt im Versicherungs- oder Finanzbereich Produkte proaktiv zu verkaufen, ja, von wegen so, ich biete jetzt eine Hannoverische an, im Bereich Berufsunfähigkeit, die gibt mir 50 Promille, das sieht ganz super an, machen wir mal.
Ja? Haben wir nicht gesagt, dass wir keine Namen nennen? Ah. Ja. Also, wenn eine Hannoverische 50 Promille geben würde, so, das heißt nicht, dass sie das auf jeden Fall machen. Das heißt nur, wenn sie das machen würden. Ne?
Richtig, wenn.
Gut. Wie schaut denn die aktuelle Realität aus? Weil ich meine, damals, also, du wirst vermutlich heute nicht mehr als Leiharbeiter irgendwo irgendwelche Platten polieren.
Nee, ich bin jetzt aufgestiegen zu Vorarbeiter. Nein, Quatsch. Nein, also ich habe tatsächlich dann das weiter fortgeführt und habe da jetzt auch einige Mandanten schon im Bestand, gerade im Bereich der Versicherungsverwaltung, wie ich es nenne, weil wir nicht beraten, sondern nicht verkaufen, sondern beraten, in der Versicherungsverwaltung und habe dann aber letztes Jahr nochmal ein anderes Unternehmen gegründet, weil ich gemerkt hatte, dass nicht nur im privaten Bereich dieser Bedarf an Beratung sehr groß war, sondern dieses Thema finanzielle Stabilität ein viel größeres Problem ist, weil viele Menschen auch sehr viele Sachen doppelt haben und gar keinen richtigen Durchblick in ihren Finanzen haben. Und das habe ich dann in der Versicherungsverwaltung bzw. in der Beratungszentrale Beck, ja, habe ich damit angefangen, auch im Prinzip Finanzplanungsthemen anzusprechen, welche ich ja wiederum im Studium erfahren hatte, im Betriebswirtschaftsstudium. Und habe dann gesagt, da sind so wichtige, elementar notwendige Themen drin, die nicht nur Privatpersonen betreffen oder nicht nur, besser gesagt, nicht nur Unternehmer betreffen, sondern auch Privatpersonen sehr stark betreffen. Und habe dann mit den Privatpersonen angefangen, das durchzusprechen und durchzuschauen, weil alle denken, ja, ich komme mit meinem Geld ja super klar, was aber sehr häufig nicht der Fall ist. Aber meistens, wenn man einen klassischen Versicherungsvertreter betrachtet, ist es meistens einfach so, dass er sich nur die Versicherungssituation anguckt. Vielleicht mal noch eine Finanzierungssituation. Aber ob derjenige wirklich genug Geld am Ende des Monats hat, wird faktisch nicht berücksichtigt. Weil die Zeit auch faktisch gar nicht da ist. Viele denken auch, dass der Steuerberater sowas zum Beispiel macht. Der hat gar keine Zeit dafür. Wann soll denn der das noch machen? Die Leute rennen jetzt auch sowieso mit der momentanen Situation, die Leute rennen den Steuerberater noch mehr die Tür rein als vorher. Wie soll ein Steuerberater noch Zeit dafür haben? Meiner Meinung nach ist ja fast gar nicht machbar. Ja. Und das habe ich gesehen, das Thema, und einfach gesagt, okay, cool, ist eine super Sache. Und da das aber immer mehr geworden ist in diesem Bereich, habe ich dann gesagt, also in dieser klassischen Finanzplanungsthematik, weil es ja zusammengelaufen ist, das muss ich trennen. Und habe dann eine GmbH gegründet, die BCB Finanzkanzlei GmbH, die sich jetzt tatsächlich darum kümmert, finanzielle Situationen korrekt zu kalkulieren, unter anderem als Chief Financial Officer, als externer CFO für mittelständische Unternehmen.
Okay. Was ich an dieser Sache am spannendsten für diesen Podcast vor allem finde, ist, dass ich in dieser Konstellation nicht nur mittelständische Unternehmen wie jetzt, was weiß ich, der nächste Kochtopfhersteller befinden, sondern halt auch tatsächlich Finanzdienstleister selbst.
Korrekt.
So. Und das, finde ich, ist auch so mit die spannendste Brücke, die du zum Strukturvertrieb hast. Ja. Ist das richtig? Weil du hast ja auch sehr, sehr viele Strukturvertrieblern aus allen möglichen Strukturvertrieben querbeet in Deutschland zu tun und siehst da mal so die eigenen Finanzen von den Leuten, nicht wahr?
Ja, ist korrekt. Also ich habe auch schon Mandanten bei mir hier sitzen gehabt von gewissen Unternehmen aus dem Strukturvertrieb. Auch welche, die aus dem Strukturvertrieb gegangen sind. Und ja, aber wie soll ich sagen? Es sind halt die blanken Zahlen oder beziehungsweise Fakten, die ich jetzt leider hier nennen muss. Meistens sieht es ja nicht so rosig aus. weil die leben halt mehr oder weniger, meiner Meinung nach, von dem, was ich gesehen habe, von Paycheck to Paycheck. Und das Schlimme ist ja, das Geld, was du da ja verdienst, auch in der Versicherungsbranche oder als Makler oder wie auch immer, die Kohle ist ja nicht verdient.
Das steht sogar im Gesetzestext drin. Eine Kontage respektive eine Provision ist bereits ausbezahltes, aber noch nicht verdientes Geld.
Das ist im Versicherungsbereich, ja.
Im Versicherungsbereich, ja.
Genau, richtig.
So, aber davon leben ja die meisten. Also ganz ehrlich, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ihr könnt mir erzählen, ihr seid Financial Planner, was weiß ich nicht was, Finanzplanungsunternehmer für den Beratungshaushalt oder wie auch immer sie sich alle heißen. Ja, am Ende des Tages ist 90% eures Geschäftsversicherung. Punkt. Ja. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, die sich wirklich nur auf einen Bereich wie zum Beispiel Geldanlage fokussiert haben. Ja. Da werden wir in den nächsten Tagen und Wochen auch nochmal ein paar Gäste hier haben. Aber der größte Teil des Marktes, ihr verkauft Versicherung. Genau wie ich, genau wie alle anderen auch. Also da braucht man es gar nichts vorzumachen. Ja. Du sagst es ja so im Bereich Versicherung.
Ja. Das Einzige, was ich vielleicht hier dazu sagen möchte, ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich das zweite Unternehmen gegründet habe. Weil bei der Beratungszentrale Beck, welches als Versicherungsmaklerunternehmen eingetragen ist, hat ja eine Bestandspflege, die sie bekommt für laufende Verträge. So. Und deswegen verkaufen wir hier nicht proaktiv. Also wie gesagt, das läuft bei uns, es läuft einfach. Und wenn Leute dazukommen, haben wir einen Funnel, wo es drüber läuft und die kriegen dann einen Support, werden ongeboardet und kriegen eine Betreuung in dem Bereich. Und fertig. Deswegen war mir es auch wichtig, das separat darzustellen, weil ich einfach gesagt hatte, das eine hat mit anderen nichts zu tun, dass da keine Vermischung stattfindet. Ne, dass wir immer sagen, wir haben einen klassischen Bereich für Versicherungsbetreuung. Wenn dich dieses Thema interessiert, dann geh da hin. Ja? Ja. Das Tolle ist, bei dieser CFO-Thematik, bei der BZB Finanzkanzlei GmbH, bieten wir logischerweise unseren Mandanten, auch aus Cross-Selling-Ansätzen, kann man ja auch ohne Probleme sagen, die Möglichkeit, kostenfrei auch in anderen Unternehmen Mandant zu werden. Warum? Weil wenn die festgestellt haben bei uns in dem Fall, wow, die Finanzplanung als solches und auch die Beratung diesbezüglich war so toll. Wenn das hier schon so gut ist, als Beratungsansatz, wie gut muss es dann da drüben aussehen?
Das ist eine starke Strategie. Ja. Worüber ich jetzt gerade mit dir gerne sprechen möchte, ist genau diese Thematik der Liquiditätsplanung.
Mhm, ja? Gerne.
So, also, mal angenommen, ich wäre jetzt Mandant bei dir. Ja, also ich würde sagen, Christian, ganz ehrlich, deine Planung schön und gut, aber du hast eine Sache nicht einkalkuliert. Ich berate stornosicher. Mhm. Wie wäre dann deine Reaktion?
Okay, was heißt bei dir stornosicher?
Das heißt, ich berate so gut, dass keine Stornos reinkommen.
Okay, muss ja ein verdammt guter Berater sein.
Ich bin der Beste.
Okay. Nur weil du ein guter Berater bist und wirklich vielleicht einen richtig geilen Job machst, kannst du gewisse Umstände, Lebensumstände, nicht planen. Manche Dinge sind im Leben nicht planbar. Man kann aus variablen Situationen kalkulatorische Situationen hervorrufen lassen. Das funktioniert. Aber auch nur gewissermaßen. Gegen Todesfall, äußere Umstände oder Ähnliches hast du keine Hand drüber.
Das ist so heftig. Da denkt ja wirklich keiner drüber. Ne? Du schließt jetzt irgendwie eine 2000er Flex ab. Und in den nächsten 2 Jahren, so makaber es klingt, stirbt dein Mandant einfach und dann, und dann frisst du den Storno.
Ja.
So, das ist einfach so. Richtig. Ne? Macht sich keiner Gedanken drüber. Ja. Nee. Erstmal Spaß beiseite, jetzt nicht irgendwie ein Rollenspiel oder so. Aber was, ich bin fest davon überzeugt, dass du auch den einen oder anderen kennengelernt hast, der diese Überzeugung vertritt. So, ich berate Storno sicher.
Ja, durchaus.
Was ist das so deine persönliche Sicht darauf aus fachlicher Expertise her?
Den Gedankenansatz so zu denken und zu fühlen oder in der Illusion zu leben, meinst du jetzt?
Grundsätzlich ja, weil egal ob jetzt im Strukturvertrieb oder bei uns in der Maklerschaft, das wird ja immer eine Storno-Reserve einbehalten und darauf ruhen sich die Leute meistens auch, ne? Dass sie halt nicht checken, dass die Storno-Reserve nicht da ist, um ihre Stornos zu bezahlen.
Nein. Nein, es ist nur ein Dämpfer, wenn man so möchte.
Genau.
Was meinst du, sorry?
Das blicken die meisten halt nicht, ne?
Ja.
Das ist so eine Sache. Ne? Ja. Okay. Deswegen wollte ich da jetzt einfach mal mit dir drüber sprechen, weil ich habe, weißt du, was mein Generalmanager aus meinem Strukturvertrieb zum Thema Storno gesagt hat? Wir hatten mal so eine Tagung Und da war nicht viel, da war nur unser Teambereich. Wir waren zu 4, zu 5, zu 6 mit ihm, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir waren sogar bei ihm zu Hause eingeladen damals. Mhm. Dann habe ich ihm damals so gefragt, so, ich sage jetzt seinen Namen nicht, aber ich habe so gefragt, so, hey, irgendwie fällt es mir schwer, die ganze Zeit Geld zu verdienen, weil das, was ich vorne einnehme, geht hinten wieder durch Stornos weg.
Mhm.
Und das passiert halt manchmal. Ne? Leute, gerade am Anfang im Strukturvertrieb, bist du jetzt vielleicht noch nicht so beratungssicher oder in der Branche an sich. Die Leute lassen sich noch irgendwie von Freunden, Eltern, Nachbarn, Bekannten irgendwie doch wieder was ausreden oder verlieren halt einen Job oder sonst irgendwas und da kommt halt ein Storno rein. Das passiert halt.
Mhm.
Ja? Der dickste Storno, den ich mal gefressen habe, war, möchte ich mal kurz erzählen, das war ein Typ, mit dem ich mich damals sehr gut verstanden habe. Mhm. Mit dem habe ich alles richtig gut aufgebaut. Aber das Problem war, der hatte halt recht hohe Schulden, Privatschulden,
Konsumschulden. Okay.
Ne? Ja. Aber er hat trotzdem sehr, sehr gut verdient.
Ganz kurz, Russland, du hast gerade gesagt, Konsumschulden hast du gerade gesagt. Okay.
Ja.
Krass.
Ja, also wirklich, also, auch eine krasse Geschichte. Der hat sich ein Auto gekauft als Neuwagen. Das Auto war nicht richtig versichert, es wurde geklaut und er ist auf dem Kredit sitzen geblieben.
Ja, ja, so eine Story habe ich auch in Vergangenheit erlebt. Also,
okay. Jedenfalls, er hatte recht hohe Schulden, hat aber auch sehr, sehr viel verdient. Deswegen hat er die Beratung bei mir alles durchgeführt und wollte auch unbedingt sehr, sehr viel fürs Alter vorsorgen und sparen. Also wir sprechen in dritter Schicht Monatsbeiträge von 250 bis 300 Euro waren das damals. Genau weiß ich das nicht mehr.
Das ist ordentlich.
Das ist okay. Ne? Hat er auch gut anderthalb Jahre lang so durchgezogen. Bis ich dann einen Anruf bekam von ihm, yo, also ich brauche Kohle, wir müssen das Ganze kündigen. Da habe ich mit ihm gesprochen, so, hey, wie kann das sein? Du hast doch vor 4 Monaten erst, und das ist kein Scheiß, da so bei so Rubbellosen oder was das war, ich weiß es nicht genau, hat der, ich glaube, 50.000 Euro gewonnen.
Boah, krass, okay.
Das Zeug hat er innerhalb von 2 Wochen auf Ibiza auf den Kopf gehauen. Weil er alle seine Freunde eingeladen hat zum Party machen, dies, das, seine Schulden nicht davon abbezahlt. Als ich ihn gefragt habe, warum, sagte er, ich habe halt einfach unterschätzt, wie wenig Geld es eigentlich ist, wenn man es richtig ausgibt. Und dann hat er mir alles weggekündigt. So, und das war einer meiner größten Kunden zum damaligen Zeitpunkt und der Storno hat wehgetan.
Boah, das glaube ich.
Ja. Und dann bin ich zu dem Generalmanager damals hingegangen und habe mir so gesagt, hey, wie soll man denn damit umgehen? Weil das kannst du ja manchmal nicht vorausgehen. Weißt du, was er gesagt hat? Das tut nur so weh, weil du so wenig Kunden gewinnst. Wenn du 10 neue Kunden gewinnst und dann 2 Stornos kriegst, dann juckt dich das nicht mehr.
Ja, aber ist das der richtige Beratungsansatz?
Das habe ich mich,
meiner
das,
Meinung nach.
Das habe ich mich damals auch gefragt. Ich würde gerne aussprechen, was ich gerade denke, aber damals dachte ich mir so, ey, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, dass das hier an Beratungsqualität ist, ne? Vor allem das Motto war ja so bei uns im Strukturvertrieb so ein Teil des Ganzen sein. Wir revolutionieren den Finanzmarkt. Wir beraten Deutschland für die Kunden. Und dann bin ich da beim nicht höchsten, aber vermutlich zweit- oder dritthöchsten Barber aus dem Laden. Und dann sagte mir, ja, Storno, mach einfach mehr Geschäft.
Das ganz, ganz, das habe ich zum Beispiel auch, ich habe einen Reportbericht geschrieben, da habe ich das auch erwähnt gehabt tatsächlich. Beziehungsweise nicht im Reportbericht. Ich war im Unternehmerjournal gewesen im Januar und da war das ein Teil, auch Bestandteil des Artikels, warum ich das als ganz große Gefahr sehe, einfach zu sagen, ich brauche finanzielle Stabilität, ich mache einfach mehr Umsatz. Das kann nicht funktionieren. Ja.
Temporär funktioniert es schon.
Das ist richtig. Gerade im Coaching-Beratermarkt ist es leider sehr, sehr, sehr krass der Fall, weil die einfach denken, ich mache einfach mehr Kohle, dann passt ja alles. Problem ist nur, weil du irgendwann ja auch einen Tunnelblick entwickelst, weil du nur noch am Umsatz machen bist und eventuell auch die Ausgabenkomponente gar nicht mehr wirklich richtig berücksichtigen kannst.
Nicht nur die Ausgabenkomponente. Ich denke, da ist gerade Storno-Rücklage, baut ja kaum einer wirklich auf, eine ordentliche.
Nee. Also
wirklich nicht.
Ja, also
Steuerrücklage ist auch so ein heftiges Ding, weil je mehr Umsatz du machst, desto mehr greift der Staat zu.
Ja.
Ob du es glaubst oder nicht, ich kenne Finanzdienstleister, die sind seit 3, 4, 5 Jahren im Markt. Bewegen eigenen Angaben nach 6- bis 7-stellige Summen pro Jahr und haben noch nie eine Steuererklärung abgegeben.
Ja, die werden sich dann freuen.
Da warte ich nur noch drauf. Das ist nur noch eine Frage von Monaten wahrscheinlich, ne, bis die plötzlich von der Bildfläche verschwinden.
Ja, es droht meiner Meinung nach hier dann eine ganz krasse Insolvenz, weil keine Steuerberatung an der Stelle, aber ein Finanzamt oder generell das Finanzamt hat immer den Vorbehalt der Nachprüfung. Immer. Und teilweise bis zu 10 Jahre rückwirkend.
Ach, so tief muss man das einfach gar nicht gehen.
Nee, ich meine nur, also.
Die schicken hier einen Brief und da steht drin, lieber Russland, du hast jetzt die letzten 4 Jahre keine Steuererklärung abgegeben. Wir haben Folgendes bei dir gesehen, geschäftliche Entwicklung so und so. Wir schätzen einfach mal, das hier ist ein Gewinn entstanden, bitte Steuern zahlen. Bis morgen Mittag 12 Uhr auf unseren Konten. Und wenn es dann nicht da ist, dann werden einfach alle Konten eingefroren. Da kannst du dir nicht mehr einen Kaffee an der Tanke ziehen.
Doch, wenn du mich mit dem Hut vorne dran setzt und guckst, was du bekommst, Russland, dann schon. Ja. Nein, Spaß beiseite, stimmt, was du sagst. Ja, bin ich ganz bei dir.
Das ist halt eine Thematik, die aus meiner Erfahrung halt echt super wenige in unserem Bereich, in unserer Branche wirklich berücksichtigen. Mhm. Klar, die alten Hasen, die schon seit 10 Jahren dabei sind, die vermutlich nicht. Aber sind super gefährliche Themen in unserem Markt. Wenn du in den Strukturvertrieb kommst, wird dir ja erzählt, dass du krasser Unternehmer bist. Ne? Unternehmerisches Denken, dies, das, jenes. Wenn es dann aber darum geht, dich von der gesetzlichen Rentenversicherung zu befreien, erzählt dir keiner, dass du das nur vorläufig für 3 Jahre machen kannst, wo du für einen Auftraggeber arbeitest.
Das ist richtig, weil soweit ich weiß, bitte korrigier mich, das ist nur meine Vermutung, ja, wie ich das auch mal gesehen habe, wenn ich mich richtig entsinne, steht auch im Impressum überall auch meistens drin, ist angestellt oder ist Handelsvertreter der Gesellschaft sowieso.
Es steht meistens nicht Handelsvertreter, bei manchen steht Handelsvertreter, meistens steht Repräsentant der Orange Finanzdienstleistung oder sowas.
Genau, und ich meine, der Paragraph steht sogar manchmal mit dabei.
Ja, aber genau das ist jetzt die Thematik. Die Leute im Strukturvertrieb, also mir damals wurde von Rentenversicherungsvertreiben gar nichts gesagt. Okay, so, das war so ein Thema. Diejenigen, die, sage ich mal, sich ein bisschen besser damit beschäftigen, denen wird gesagt, ja, du kannst dich erstmal vorläufig für 3 Jahre befreien lassen, aber dann wird denen nicht gesagt, pass mal auf. Dann musst du entweder wirklich jemanden einstellen, also Angestellte haben, um das Recht zu haben, dich aus der Rentenversicherung rauszukaufen. Oder du zahlst halt Rentenversicherungsbeiträge rückwirkend zurück.
Ja, oder du hast halt noch andere Einnahmequellen, die du damit argumentieren könntest.
Über die Finanzdienstleistung hinaus, ja.
Ganz klar.
Aber wie wir beide wissen, ist das innerhalb der Finanzdienstleistung nicht so möglich. Weil wenn du irgendwo im Strukturvertrieb bist und außerhalb davon irgendwie durch Bauträge Immobilien verkaufst, ist das verstößt das gegen das Wettbewerbsverbot. Und was willst du sonst machen nebenbei? Irgendwo, was weiß ich, Kaffeemaschinen verkaufen?
Kann man machen, ne?
Ja, nee, aber...
Natürlich, stimmt schon, was du sagst. Also es ist natürlich nicht für Finanzdienstleister als solches nicht einfach. Da muss man dann schon gucken, also du musst mindestens eine Person einstellen, ja. Hm. Es hat auch wieder ein Rechenexempel, halt nachher zu wissen, welcher Schmerz liegt mehr, dass ich in ein System einbezahlen muss, was meiner Meinung nach nicht unbedingt so sinnvoll ist, ja. Beziehungsweise einfach mit sehr viel Vorsicht betrachtet werden muss, meiner Meinung nach.
Definitiv. Und die Lösung hier aus meiner Sicht liegt offensichtlich auf der Hand. Werd einfach Makler, dann bist du wirklich Unternehmer und dann kannst du dich einfach befreien lassen von der ganzen Geschichte.
Das ist richtig, ja. Definitiv. So. Ja, also es hat so viele Vorteile, Makler zu sein. Sonst
komm mal raus, was sind aus deiner Sicht die Vorteile der Maklerschaft?
Ich habe wenig, also klar, bei mir ist es ja noch ein bisschen mehr intensiver, sage ich mal, aufgrund dessen, weil ich noch einen ganz anderen Beratungsansatz habe. Wir kriegen ja auch beispielsweise, lassen uns die Provisionen auch nicht ausbezahlen, wir kriegen die immer ratierlich. Das geht ja auch bei der Fondsfinanz glücklicherweise auch. Mhm. Das ist ja auch eine ganz tolle Sache, wenn man das möchte. Aber ja, um auf die Vorteile zu kommen. Punkt 1, ich bin wirklich tatsächlich, oder ich kann zum Unternehmer aufwachsen. Vom Selbstständigen kann ich zum Unternehmer aufwachsen und kann selber entscheiden, was ich tue. Also mir macht keiner Vorgaben. Wenn ich mal einen Monat in dem Fachbereich mit meiner Beratungszentrale weg jetzt mal nichts mache, dann mache ich nichts. Da hat mir keiner Vorschriften zu machen. Weil ich keinem Verkaufsdruck unterliege. Also keinem Verkaufsdruck außer den, den ich mir jetzt selbst tue oder mache, mir selbst antue. Ja, das ist ein Riesenvorteil. Der nächste Aspekt ist, ich habe ein echtes Backoffice hinten dran sitzen, was mich in so vielen Angelegenheiten unterstützen kann. Ich kann mir im Prinzip meine Expertise aussuchen, in welchen Bereich ich gehe. Sei es Banking, sei es Immobilien, sei es Rohstoffe, sei es Energie. Es spielt keine Rolle. Ja, natürlich die Marge ist abzuwägen, wo man hingeht, aber wie viel man wo verdient, ja, ist am Ende des Tages ja auch irgendwo wichtig. Aber man kann frei entscheiden, was man tut. Oder dieses Backoffice.
An dieser Stelle möchte ich ganz kurz bewusst unterbrechen. Fun Fact: Weißt du, was das Hauptargument von Strukturvertriebern für den Strukturvertrieb ist?
Energie oder so irgendwas?
Wir haben ein Backoffice. Als Einzelmakler musst du dich nämlich an jede Gesellschaft selbst anbinden und hast den kompletten Verwaltungsaufwand. Bei uns, da sitzen 300 Festangestellte im Backoffice, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als den Markt von oben nach unten zu scannen und die besten Produkte des Marktes zu uns ins Portfolio aufzunehmen. Dadurch hast du als Berater nämlich gar keinen Stress und musst dir über sowas gar keine Gedanken machen. Ich meine, es gibt über 500 Gesellschaften auf dem Markt. Wie willst du das denn als Berater alleine vergleichen können? Unser Backoffice macht das für dich und du kannst dich dann komplett auf die Beratung des Kunden fokussieren und kannst dir sicher sein, dass der Kunde am besten beraten ist. Das wurde mir im Strukturvertrieb beigebracht.
Ist meiner Meinung nach aber nicht korrekt.
Das ist nicht nur deiner Meinung nach nicht korrekt, das ist einfach nicht korrekt. Das ist Punkt. Das ist einfach.
Also ich wollte mich nur an deine Regeln halten.
Ja, nee, aber das ist, als ich rausgefunden habe, dass vermutlich die meisten Strukturvertriebe einfach an den Maklerpool angebunden sind und das Backoffice von denen nutzen, da dachte ich, ich wurde richtig sauer.
Das kann ich nachvollziehen. Also wie gesagt, ein Backoffice ist immer die Frage, wie sieht das aus? Ja, ein Backoffice finde ich, es gibt ja auch manche Strukturvertriebe, die ja auch manche Gesellschaften noch, also nicht nur eine Gesellschaft da haben, sondern ein paar, so mehrfachagentenmäßig.
Ja, klar.
Den
klar.
Haben. Gibt's. Und gibt es Unternehmen oder Strukturvertriebe? Und ich bin der Meinung, wenn du immer bei einer anderen Instanz anrufen musst, dann haben die ja eigentlich sogar dieses Problem, was sie gerade selber uns vorgeworfen hätten, dass wir hätten tatsächlich, dass wir bei jeder Gesellschaft separat anrufen müssten, was ja nicht der Fall ist. Weil beim Strukturvertrieb, bei manchen Strukturvertrieben, wie ich das gesehen hatte, also meiner Meinung nach, war das dann so, dass man immer bei gewissen Gesellschaften immer anrufen muss, um sich Informationen zu holen. Das heißt, du hast ja immer auch eine andere Struktur, Unternehmensstruktur irgendwo stehen. Ne?
Ja, also um aus der Praxis einmal mal zu sprechen, wie es ist, bei uns war das so, du hast dann die Nummer vom Backoffice angerufen und die hatten gesagt, oh ja, hier wissen wir nicht weiter, hier ist die Nummer vom Key-Accounter von Versicherung XY, ruf halt da.
Genau, aber dann habe ich ja das Problem eigentlich, das dir vorgeworfen wurde.
Ja, ne? Aber das Backoffice regelt ja auch noch andere Dinge, denn du musst nicht jeden Antrag von jeder Versicherungsgesellschaft an die Versicherungsgesellschaft schicken.
Genau, so ist es.
Einfach nur an das Backoffice. Aber genau. Das machen wir als Makler auch.
Ja, also. vor allem haben wir teilweise auch wiederum, ich spreche jetzt mal aus Sicht der Beratungszentrale weg, oben dann wiederum auch Leute sitzen, die wirklich auch jahrelang Expertise in bestimmten Bereichen, also wir haben Expertenpositionen in jedem Bereich.
Ja.
Das Geile ist aber, bei einem Backoffice zum Beispiel, bei uns als Makler ist es einfach so, hier ist dieser Experte keiner Gesellschaft zugewiesen. Der wird immer eine freie Meinung geben. Und wenn Gesellschaft XY scheiße ist, sorry die Ausdrucksweise, ja.
Ist halt
und die andere,
so. Bitte? Ist halt manchmal so.
Ja, dann haben wir bei Gesellschaft XYZ ganz andere Situationen, wo vielleicht für den Kunden in dem Fall oder für meinen Mandanten besser wäre, aber er ist unabhängig. Wenn ich aber bei der Gesellschaft direkt anrufe, bei dem Key-Accounter, dann muss der Key-Accounter auch seine Zahlen bringen.
Jeder Key-Account ist ja von seinem Produkt natürlich auch so überzeugt, dass er immer Argumente dafür findet.
Ne? Das ist richtig.
Ja, also dieses Backoffice-Argument, das finde ich inzwischen so überholt. Und ich finde es immer noch erschreckend, dass manche Strukturvertriebe immer noch damit argumentieren, so hey, da draußen hast du kein Backoffice. Und hier gibst du bis zu, ich habe es mal ausgerechnet, je nach Strukturvertrieb, bis zu 86% der Provision an die Struktur ab. Also du fängst unten bei 6 Promille an.
Mhm.
So. Und dafür, dass du ein Büro hast, welches du selbst bezahlen musst mit einer Bürokostenpauschale beziehungsweise mit der Bürokostenbeteiligung und für ein Backoffice, welches jeder Makler kostenlos hat, aber dafür gibst du halt 86% ab. Oder bis zu. So.
Aber dann frage ich mich tatsächlich auch, wo kommt denn dann über hier die finanzielle Stabilität her? Weil du fängst ja mit etwas an, weil vorhin hast du mal diese Situation ja gehabt, dass du gesagt hast, ich bin jetzt der Strukturvertriebler und sag, ja, wie verdienst du dein Geld? Ja, also ich muss erstmal einen Haufen Geld investieren, um nur eine kleine Marge mitzunehmen, wovon ich so viel verkaufen muss, wo ich am Anfang gar nicht kann, weil ich gar nicht weiß, wie, meiner Meinung nach. Und nachher die Situation, dass ich vielleicht, wenn ich Glück habe, überhaupt 0 auf 0 rauskomme.
Wenn überhaupt, also muss ich überlegen, die meisten Leute, die da reinkommen, die haben ja Kosten, die müssen Miete zahlen, die haben ihre eigenen Versicherungen, wenn sie welche haben und so weiter und so fort. Die meisten fangen im Strukturvertrieb, so wie ich damals, halt auch irgendwie nebenberuflich an. Und da wurde dir das verkauft, ja, ist ein geiler Nebenjob, mach 2 Kunden im Monat, hast 400 Euro. Ja, in welchem 400-Euro-Job musst du so wenig arbeiten? Aber es wird niemandem gesagt, dass du das sehr, sehr teuer bezahlst, weil du machst ja trotzdem immer die Arbeit für die 100% der Provision.
Nicht nur das, Russland. Was ist mit dem Thema Stornohaftung?
Ja gut, da hast du auch nur den Anteil, den du verdient hast. Also du haftest nicht für den ganzen
Tag. Aber dennoch, dann ist es ja noch viel, viel schlimmer. Weil wenn du jetzt mal angenommen, meiner Meinung nach, also ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir gleich von deiner Sichtweise mitteilen. Mal angenommen, ich verdiene, um es einfach zu rechnen, 600 Euro an etwas. Ja, Stornoreserve mal abgezogen, 600 Euro. Ja. Und ich hafte dafür 60 Monate. Dann habe ich aber nicht so viel verdient, wenn das Ding nach einem Jahr in Storno geht.
Ja.
Das ist dann nicht, dann habe ich vielleicht 8 Euro im Monat verdient.
Deswegen ist es ja auch super, super. Also das, was ich im Strukturvertrieb kennengelernt habe, wenn du das mal von Stunden und runterrechnen würdest, in der Struktur, in der ich war und von dem, was ich da so gesehen habe, da hat jede Putzfrau einen höheren Stundenlohn. Hm. Ja, das ist gar nicht so das Thema. Viel, viel makaberer ist es, dass du dir halt tatsächlich echt den Arsch aufreißt, um alles zu befolgen, was dir gesagt wird. Genau das nebenberuflich machst, du verdienst halt ein bisschen Geld. Und ich am Anfang, ich wusste gar nicht, was ein Storno ist. Das wurde mir gar nicht beigebracht.
Ja, das muss einem halt schon erklärt sein. Ich meine, du kannst ja nicht sagen, hier ist eine Möglichkeit, Geld zu verdienen und da hast du die 400 Euro mehr verdient. Aber dass dann nachher ein Rattenschwanz hinten dran kommt, muss meiner Meinung nach erklärt sein.
Finde ich auch. Also ich war sehr, sehr erstaunt, dass ich die erste Stornorechnung bekommen habe und zurückzahlen musste. Mhm. Beziehungsweise wir mussten ja nicht zurückzahlen, weil du kriegst ja dann eine Provisionsabrechnung, da steht dann drauf, halt minus 200 Euro und dann wird es mit der nächsten Provisionseingang verrechnet.
Also du hast so 2.000 Provisionen gemacht und darfst nachher 1.000 zurückbezahlen, weil 3.000 Storno reinkam.
So ungefähr, ja.
Die Erfahrung musste ich tatsächlich auch machen. Ja. Also als ich in der Ausschließlichkeit gearbeitet hatte, habe ich sogar, als ich noch bei der Bank dann beschäftigt war und auch nachher bei meinem Kollegen dann als Assistent der Geschäftsleitung gearbeitet hatte, in der Vorbereitung, habe ich teilweise noch, wie du so schön gesagt hast, Storno gefressen. Warum? Warum war das so? Weil die Verträge umgestellt wurden. Das heißt, ein Vertrag wurde runter reduziert auf meine Kosten.
Ja, also das ist gang und gäbe in der Branche. Ich habe mich schon mit Strukturvertrieblern unterhalten, die Struktur verlassen haben. Bekannterweise bleibt der Bestand ja dann bei der Struktur, beziehungsweise richtig, bei dem Vertrieb.
Könnte nicht
werden,
dir, ne?
Ja, und dann werden die Leute einfach durchtelefoniert und knallhart umgedeckt. Und du als Berater bleibst halt auf dem Storno sitzen.
Richtig. Ja,
und da gehen wir bei einigen Strukturen auch schon wirklich mit Rechtsanwälten dagegen vor und sagen, hey, pass auf, das ist doch nicht rechtens. Aber das wird halt gemacht. Ich kenne Leute, die wirklich in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, weil die eigenen Kunden dann vom Strukturvertrieb nach dem Verlassen nochmal umgedeckt wurden und der Storno beim Berater geblieben ist. So. Aber auch das Storno ist in der Strukturvertriebwelt ein Argument gegen die Maklerschaft. Weil Strukturvertriebe erzählen teilweise, und da habe ich wirklich Beweise auf Tonband teilweise, als Makler hast du nämlich 15 Jahre Stornohaftung. Oder 10 Jahre. In manchen Strukturvertrieben wird erzählt, dass du sogar 20 Jahre hast.
Also es gibt Situationen, wo man 96 Monate Stornohaftung hat. Ja.
Aber das hängt ja nicht von dem Status ab.
Nein. Ja. Das hat damit gar nichts zu tun.
Also was
mit einer Gesellschaft zu tun. Mit einer eine, die mir jetzt gerade denkt, die das so macht. Ja. Aber 15 Jahre, das hätte ich gerne mal gesehen, wo das ist.
Ja, würde ich auch ganz gerne sehen. Also die Argumente, wenn was ist das Makler? 15 Jahre Stornohaftung und kein Backoffice und haftungstechnisch hast du kein Haftungsdach. Also wenn du eine Fehlberatung machst, wenn es nur aus Versehen ist, dann landest du im Knast. Das sind so die Dinge, die von Strukturvertrieben erzählt werden gegen Makler.
Vor allem die Frage, einfach mal so generell mal rausgehauen, vielleicht wenn jemand jetzt aus dem Strukturvertrieb diesen Podcast jetzt auch hört, du musst dir mal einfach vielleicht die Frage stellen an der Stelle, wie will mir jemand eine Information zu etwas geben, wo er vielleicht noch gar nie wirklich präsent war.
Ach, was heißt vielleicht? Ganz ehrlich, Christian.
Ich sag's bewusst so, ja? Rosa, ja, ich sag's bewusst
was heißt vielleicht?
Dass nie präsent war.
Das sage ich den Leuten immer wieder. Hat. Die sagen, ja, Strukturvertrieb ist das Allergeilste. Sage ich, okay, wie viele Vertriebsformen hast du schon ausprobiert? Warst du schon wie soll ich sagen, Makler war wahrscheinlich sowieso nicht, aber warst du schon mal ein Firmenvertreter? Warst du schon mal bei der Bank? Hast du schon dies, hast du schon jenes gemacht? Nein, die Leute werden von draußen rekrutiert. Und dann wird denen jahrelang ins Gehirn geprügelt, wir sind die Geilsten, und dann übernehmen die das halt irgendwann. Es gibt in Deutschland Ich würde sagen, mir fallen jetzt pauschal 10 Namen von Strukturvertrieben ein. Und darüber hinaus gibt es wahrscheinlich immer noch viel, viel mehr kleinere Buden. Na? So. Alleine schon zu sagen, dass dein Strukturvertrieb, in dem du bist, der geilste ist, ist eine riesen Arroganzsache, weil du ja noch nicht alle anderen gesehen hast.
Mhm. Und dann ja, auch noch. Ganz klar. Also dann, was meinst du, sorry?
Und ich wollte nur sagen, und dann auch noch zu behaupten, wir bieten das Beste auf dem Markt, ohne eine andere Geschäftsform, wie zum Beispiel die Maklerschaft oder eine eigenständige Unternehmung kennengelernt zu haben. Jo, also das ist ein ganz, ganz anderes Level von eingebildet.
Ist meiner Meinung nach sogar so ein Thema für die Prospekthaftung, weil es nicht stimmt.
Ja. Aber wem willst du es nachweisen? Weißt du?
Das voll und ganz richtig, stimme ich dir zu, leider, ja. Das stimmt, das stimmt.
Das sind so die Thematiken, wo ich mich nach wie vor immer noch sehr, sehr getriggert fühle, wenn ich das manchmal höre.
Also, ja, zu Recht auch. Also auch teilweise, wenn ich manchmal so Werbeanzeigen auch sehe, manchmal auf Instagram oder auf Dings, wo ich habe eine gesehen, die hat mich sogar sehr geärgert, muss ich ehrlich sagen, weil die Leute einfach meiner Meinung nach komplett verarscht waren mit dem Inhalt. Da war ein Typ gewesen, der saß auf so einem Hocker und unten drunter der Schriftzug: Zum Glück bin ich kein Versicherungsvertreter. Und dann der Name von einem Strukturvertrieb. Wo ich mir denke, ja klar, im Grunde genommen ist es nicht ganz falsch, aber du hast trotzdem nur einen bestimmten Status, den du hast, und du hast nur eine bestimmte Anzahl an Portfolio.
Naja, vor allem in einem Vermittlerregister guckst, steht da halt trotzdem Versicherungsvertreter drin.
Exakt, das ist der springende Punkt. Und das finde ich halt eben nicht in Ordnung. Das ist meiner Meinung nach nicht korrekt, weil die Leute in das Licht geführt werden, und da entsteht im Prinzip dann diese Missgunst einfach. Diese Wut auch.
Beim Militär früher hat man immer gesagt, stellen falsche Bilder. Also du erzeugst eine Realität, die so nichts existiert.
Ja.
Also alleine schon, wenn es um das Thema Stornohaftung geht, klar, ist von der Gesellschaft abhängig. Und allem voran ist die Thematik Stornohaftung gesetzlich geregelt. Das checken die Leute ja nicht, dass das eine gesetzliche Regelung ist, die für alle Marktteilnehmer greift. Ja. Genauso wie die Beratungshaftung. Es gibt ja einen Grund, warum jeder von uns eine Vermögensschadenshaftpflicht abschließen muss.
Geht auch gar nicht anders. Die IHK fordert das ja vorher.
Genau.
Geht ja gar nicht.
Genau, und deswegen, das ist ja vollkommen egal, ob Einfirmenvertreter, Strukturvertrieb, Makler oder sonst irgendwas, sobald du in diesem Geschäft tätig bist, brauchst du das einfach. Mhm. Punkt. Und das sind einfach Dinge, die jemandem, der branchenfremd ist, nicht erzählt werden.
Mhm.
Ja, und deswegen bin ich da, manchmal fahre ich da so ein bisschen aus der Haut, weil gerade durch solche Gespräche wie mit dir und durch diesen Podcast und durch mein Marketing auf Instagram kommen jetzt immer mehr, insbesondere auch sehr junge Leute, auf mich zu und sagen, hey, bei mir bricht gerade eine Welt zusammen.
Aber Russland, das ist gut so, weißt du warum? Natürlich ist es für die Leute hart und du kannst da aus der Haut fahren, weil es dich aufregt, sage ich jetzt mal. Aber gerade wenn es dich aufregt und du siehst, dass der Hate irgendwo auch ein bisschen steigt, diesbezüglich, sei doch froh drum. Neid musst du dir
Christian
erkaufen Mitleid kriegst du geschenkt. Vor allem auch, die Leute reagieren drauf. Das heißt, irgendwas scheint richtig dran zu sein, weil jemand sagt, hey, alles scheiße, was der labert, das stimmt doch alles gar nicht, so nach dem Motto. Dann ist die Frage, warum muss ich einen anderen schlecht machen, einfach nur random, wie ohne Fakten darzulegen, um von mir abzulenken, oder warum?
Christian, ich mach mir da ja gar nichts draus. Hate von außen, das prallt an mir ab, das ist vollkommen wurscht.
Es pusht.
Aber ich fühle mich da immer sehr happy und sehr glücklich, weil ich weiß, jawohl, das funktioniert, was ich da mache. Mhm. Aber wenn dann junge Leute zu mir kommen und sagen, hey, ich bin nach dem Abitur an diesen Typ gekommen, der mir dann gesagt hat, hier, Commitment, du musst das Ganze von vornherein machen, hauptberuflich, beim Finanzamt nicht die Nebenberuflichkeit, sondern die Hauptberuflichkeit anmeldet und dann anfängt, im Freundes- und Bekanntenkreis einfach irgendwas zu verkaufen, ohne einen Plan davon zu haben, weil irgendjemand ihm das sagt. Und dann da raus will und das dann nicht so einfach geht. Ja, also das ist dann blöd.
Ja, da triffst du den Punkt ganz gut mit der Aussage, wenn die Leute zu dir kommen und sagen, für mich bricht gerade eine Welt zusammen.
Ja, klar.
Ja, also das ist, ich kann das, wie gesagt, ansatzweise teilen. Ich habe einige Gespräche geführt mit Strukturvertrieblern. Das war letztes Jahr gewesen. An das eine Gespräch erinnere ich mich sehr, sehr gut. Letztes Jahr im Mai. Und der hat mir auch gesagt, ja, das ist raus, da hat er keinen Bock mehr drauf und so weiter und so fort. Das macht ihm persönlich keinen Spaß mehr und auch überhaupt, jetzt frisst er immer noch Storno, einen Haufen, und kommt aus dem Vertrag aber auch nicht ganz raus, weil sich den Vertrag nicht ganz so durchgelesen hatte.
Hat ja keiner. Was
da wirklich so drin steht. Und dann habe ich ihn halt bei mir in der Finanzplanung sitzen gehabt tatsächlich, also bei uns bei der BCB Finanzkanzlei GmbH, wollte ihm helfen, habe auch Ansätze gesehen, aber er hat faktisch das Geld gar nicht dazu gehabt.
Ja, woher denn noch?
Ja, das heißt, ich habe jetzt mittlerweile auch schon immer mal wieder Gedanken gefasst, zu sagen, okay, wir machen das erfolgsbasierend, ja, dann würde ich aber wiederum ein bisschen von unserem Konstrukt abweichen, ja, damit werben werde ich nicht, aber wenn Leute auf mich zukommen, generell auf die BZB Finanzkanzlei GmbH, auch als Strukturvertriebler und sagen, hey, Chris, ich habe da mal so ein Problem, könntest du das mal angucken, kannst du mir vielleicht helfen, dann schicke ich die nicht permanent einfach nur weg, sondern ich gucke mir die Situation schon an, weil wenn das, was ich für ihn habe, wenn er zu uns passt, auch als Mandant in Bezug auf sein Problem und wir können helfen, dann versuche ich auch zu helfen. Deswegen mache ich diesen Job.
Ist ja auch eine sehr, sehr geile Sache, was du da tun kannst, weil so von dem, was ich mitbekommen habe, bist du ja der Berater für die Berater.
Ja, auch. Also der, kann man schon so sagen, ja. Also das ist mein Ziel war eigentlich der deutsche Mittelstand, gerade auch Unternehmen, also GmbHs auch, ja, wo Unterstützung brauchen, aber wir haben auch Einzelkämpfer, so ist es nicht. Unsere Expertise liegt halt tatsächlich auf GmbHs, sage ich jetzt mal. Ja. Heißt aber nicht, dass wir den anderen nicht helfen können. Und ich habe immer gesagt, ich will mich meinen Kollegen nicht aufdrängen. Bewusst nicht. Die wissen, was ich mache. Wenn sie Support brauchen, können sie mich fragen. Und ich habe mit einigen schon gesprochen, die sich dann echt auf den Kopf angelangt haben. Also Gespräche waren das dann gewesen von wegen so, oh ja, cool, jetzt läuft da eine Vertrag aus, die Berufsunfähigkeit läuft aus, die können wir jetzt ja ganz gut umdecken, da verdiene ich wieder Kohle mit. Dann habe ich gesagt, Punkt 1, warum willst du das machen? Du schadest vielleicht deinem Kunden, ist es dir bewusst? Ja, wenn die Gesundheitsfragen ja passen. Ich so, ja, aber lass das Ding doch laufen. Dann kam die Aussage, ja, irgendwie muss ich ja Geld verdienen, weil sonst wird es wieder knapp. Dann stimmt es in der Finanzplanung irgendwas nicht.
Und dann den Leuten... Das stimmt auch im Geschäftsmodell
was nicht. Was meinst du?
Das stimmt auch im Geschäftsmodell was nicht.
Ja, und dann sage ich halt auch, Leute, ihr bräucht eine richtige Finanzplanung diesbezüglich auch. Ich bin ja im Finanzbereich tätig, ich komme ja super klar. Dann sage ich, nein, kommst du nicht klar. Das ist Quatsch. Wenn du nicht mal, das sage ich immer, egal ob du Strukturvertriebler, Makler, Unternehmer oder Selbstständiger bist, wenn du nicht ein Jahr für dich privat, für dich selber überbrücken kannst finanziell, wenn ein Jahr gar nichts läuft, dann solltest du dir Gedanken machen. Weil mit einer ausgiebigen Finanz- und Liquiditätsplanung kannst du nicht früh genug anfangen. Gerade wenn es einfach ist, wenn alles noch relativ überschaubar ist, muss man die richtigen Weichen gelegt haben. Du kannst nicht die Weichen legen, wenn der Zug schon drauf zugefahren kommt und mit 200 Sachen und du hast noch knapp einen Kilometer, bis der Schienenverkehr hier aufhört.
Definitiv. Jetzt frage ich mich, ab wann wäre der richtige Zeitpunkt zu sagen, okay, jemand hört jetzt hier diesen Podcast und findet es spannend, was du machst und sagt, okay, ich möchte mir jetzt eine richtige Liquiditätsplanung aufbauen. Wann wäre der richtige Zeitpunkt, auf dich zuzukommen und wie macht man das am besten?
Sofort. Weil sobald es dir eigentlich gut geht und du den Anschein hast in deiner Illusion oder in deiner Welt, die du lebst, dass bei dir alles tutti und alles schön ist und du vielleicht auch auf dem Konto ein paar Euro stehen hast, dann wäre es höchste Eisenbahn. Weil dieser Zustand, den gilt es zu sichern und zu wahren. Wenn aber das Kind erstmal in den Brunnen gefallen ist, ist es verdammt schwer, dann was zu tun. Dann müssen wir vielleicht mit Sanierungsmöglichkeiten arbeiten, also Spielereien, vielleicht mit Darlehen operieren und so weiter und so fort. Das ist dann richtig hart, auch für die Psyche auch. Ja? Deswegen so früh wie möglich anzufangen. Um die erste Frage zu beantworten, wann zeitnah. Was war gleich mal die zweite gewesen von dir?
Wie kriege ich deine Nummer?
Wie du meine Nummer kriegst. Entweder kriegst du sie durch Russland, also unter diesem Podcast wird bestimmt irgendwas bestimmt ersichtlich sein.
Ja, ich packe alles in die Shownotes.
Genau, richtig. Oder halt gerne auch unter www.bzb-gmbh.de oder wenn ihr einfach nur meinen Namen und die Stadt Offenburg eingibt, dann kommt auch schon was. Unterm Unternehmerjournal werdet ihr mich finden. Da habe ich im Januar ein Interview gegeben zum Fachbereich finanzielle Stabilität. Also auch auf Instagram, Christian_Consulting, findet ihr mich. Ja, wo findet man mich noch? Ja, das müsste eigentlich das soweit gewesen sein. Facebook
ist auch möglich. Ich denke, Christian Beck Offenburg einfach irgendwo eingeben, ist mit der schlüssigste Hinweis, weil dann spuckt die Suchmaschine ja alles mögliche aus. Zudem werden wir natürlich alles hier von dir. Webseite, Instagram, Facebook, was weiß ich nicht was, packen wir alles in die Shownotes, damit es recht easy ist, dich zu kontaktieren.
Richtig.
Und du bist ja auch ein entspannter Typ, wenn man dir jetzt irgendwie auf Facebook oder Instagram schreibt, da sagst du jetzt nicht, nee, schreib mir bitte eine Mail.
Nee, natürlich nicht. Also wir haben gewisse Prozesse, ja, das ist ganz klar, weil sonst kriegen wir das nicht mehr abgearbeitet generell, weil wir auch eine gewisse Qualität in unsere Expertise fahren. Und wenn jemand auf mich zukommt und sagt, hey, ich brauche einen Termin, dann kriegt er einen Termin auch gestellt. Wenn er jetzt bei uns im Office anrufen sollte, ist immer eine Kollegin immer gerne da und macht auch einen Termin aus, ist auch gar kein Thema. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann auch über die Homepage tatsächlich sich eintragen lassen und wird dann zurückgerufen. Es gibt mehr x Möglichkeiten, je nachdem, wie du auf uns zukommst. Und nachher geht es dann im Prinzip einen gewissen Werdegang. Wenn man jetzt bei uns Mandant werden möchte, dann macht man erstmal ein Erstgespräch. Ich muss erstmal abklopfen und gucken, ob derjenige für uns passt. Weil ich brauche nicht die Zeit des Gegenübers verschwenden und meine auch nicht. Erstmal gucken, entspricht es einfach in dem auch, wie wir ihm helfen können, seine Situation auch. Ja? Dann gibt es ein Erstgespräch, dann werden wir tiefer in die Materie reingehen, dann ein Strategiegespräch, um zu gucken, welche Sachen werden wir jetzt mal in der Theorie besprechen, die wir nachher umsetzen können. Und dann muss er sich nachher entscheiden. Er muss eine Entscheidung treffen, ob er mit uns zusammenarbeiten möchte oder halt eben nicht. Und dann gibt es ein Onboarding oder halt nochmal ein Gespräch in der Zukunft, wenn er noch ein bisschen warten möchte.
Weißt du, was ich glaube, wovon es abhängt, wie viele Leute sich nach diesem Podcast bei dir melden werden?
Von was?
Von deinem abschließenden Satz. Sprich, wenn du jetzt sagst, okay, du hast jemanden, der ist im Strukturvertrieb oder vielleicht auch jemanden, der ist Makler und hat noch nicht so eine Liquiditätsplanung oder wie auch immer. Mhm. Was wären so deine 1, 2, vielleicht 3 Tipps, um für die Zukunft ein möglichst gutes Unternehmen aufzubauen, gerade aus Liquiditätsplanungssicht, aus deiner Expertise raus?
Ja. Erster Tipp, den ich geben möchte, arbeitet sauber, beratet und verkauft nicht einfach irgendeine Scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, um generell voranzukommen, achtet auf eure Kohle und nicht nur auf die Kohle, die bei euch auf dem Konto rumliegt oder was der Steuerberater euch sagt, sondern achtet darauf, wie lange ihr überleben könntet. Weil ihr seid Unternehmer, ihr seid auf euch alleine gestellt. Ihr kriegt sonst keinen Support. Achtet darauf extrem. Und vor allem der wichtigste und dritte Punkt, seid euch nicht zu stolz, Hilfe und Unterstützung anzunehmen. Das musste ich auch sehr hart lernen in der Vergangenheit. Und das kann ich an jeden nur mitgeben. Versucht, alles, was ihr nicht hundertprozentig versteht, wie einen Schwamm aufzusaugen, euch Unterstützung zu holen, euch Coaching, Beratung, Consulting zu besorgen, weil ihr könnt nicht alles abbilden, weil ihr habt nur 24 Stunden an diesem Tag. Und diese 24 Definitiv. Stunden solltet ihr sinnvoll nutzen, in dem Bereich, in dem ihr richtig gute Erfahrungswerte und auch Ergebnisse liefern könnt. Alles andere sourced aus.
Dem kann ich wirklich nur beipflichten. Ich persönlich finde, dass es das perfekte Schlusswort für diese Podcast-Episode ist. Das heißt, Leute, wenn ihr jetzt in der Branche seid, egal ob ihr Strukturvertrieb oder Maklerschaft und euch mal wirklich mit dem Thema Liquiditätsplanung auseinandersetzen wollt, geht bitte auf den Christian zu. Der ist da wirklich Experte da drin. Wie gesagt, Webseite, Instagram, Facebook und was weiß ich nicht, was es alles gibt, findet ihr in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen geschmeidigen Tag. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode. Haut rein.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst. Teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korschuk. Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst. Teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korschuk.